Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem europapolitischen Podcast Götterfunken. Die meisten von euch haben das sicherlich schon mitbekommen. Dieses Jahr wird das Europaparlament neu gewählt. Bei uns in Deutschland findet diese Wahl am 9.6. statt und alle EU-Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ihre Stimme für eine Partei abzugeben, von der sie im Europäischen Parlament vertreten werden möchten. In unserer Podcast-Reihe Auf ein Wort mit stellen wir euch die Kandidierenden für das Europäische Parlament vor. Heute auf ein Wort mit Paul Bressel. Er ist Spitzenkandidat der FDP in MV für die Europawahl. Herzlich willkommen.
Hallo, ich grüße euch. Moin, moin.
Moin, moin. Dann legen wir direkt los. Können Sie uns einmal ein paar Details zu Ihnen und Ihrer Person erzählen und Ihrem beruflichen Werdegang?
Ja, sehr gern. Mein Name ist Paul Bressel, gebürtiger Schweriner, überwiegend aufgewachsen in Norditalien und ursprünglich gelernter Tischler. Mittlerweile bin ich nur noch in der Immobilienbranche tätig. Das bedeutet, ich investiere in Wohnimmobilien, renoviere diese und verwalte quasi das Portfolio der Wohnungen. Das ist mein Job aktuell.
Dann haben Sie ja sogar schon einen Bezug zu Europa. Wenn Sie sagen, Sie sind in Italien aufgewachsen, dann sprechen Sie vermutlich auch Italienisch sehr gut.
Ja, na klar, es ist quasi wie meine zweite Muttersprache. Ich bin mit 18 Jahren direkt, also man kann eigentlich sagen mit 17,5, bin ich direkt nach Turin gegangen, nach der Ausbildung, habe davor auch an einem europäischen Programm teilgenommen. Das nennt sich Europass. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist quasi ein Zertifikat für Schulungen auf europäischer Ebene. Das habe ich in Finnland absolviert. Bin dann direkt nach meiner Ausbildung nach Norditalien gegangen und habe dort dann auch für 7 Jahre gelebt und gearbeitet.
Also haben Sie schon direkte Erfahrungen als junger Mensch mit den Vorzügen der Europäischen Union gemacht? Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Und
Richtig.
Kann man da auch Ihre Motivation ableiten, sich in das Europäische Parlament wählen zu lassen oder da reingehen zu möchten?
Ja, absolut. Also es ist natürlich für mich ganz klar, dass ich einer der Profiteure dieser Europäischen Union gleich von Anfang an war. Die Freiheit, dorthin zu gehen und dort zu arbeiten, wo man möchte, das war natürlich phänomenal. Und das sind natürlich auch die großen Vorzüge, die wir hier bei uns in der Europäischen Union haben. Und ich war einer der Profiteure davon. Und das ist natürlich auch ein großer Grund für mich, dort Europapolitik mitzugestalten.
Und greift das auch direkt ein bisschen in die Themen, also in die Errungenschaften, die Sie an der EU schätzen, mit rein? Also der freie Binnenmarkt würde da jetzt für Sie als wichtige Errungenschaft stehen, oder?
Richtig, genau. Also der freie Binnenmarkt, da darf man natürlich nicht vergessen, dass es einer der größten Binnenmärkte der Welt ist oder sogar der größte. Das muss man ganz klar sagen. Dann natürlich als Errungenschaft sehe ich es natürlich immer noch als allerwichtigsten Punkt, dass wir mittlerweile 70 Jahre Frieden haben. Das ist auch nicht unbedingt üblich, wenn man sich die Geschichte so anschaut. Und natürlich das Wichtigste auch, also eine der größten Errungenschaften ist natürlich auch die freie Bewegung aller Bürger, dass sie, wie ich es gerade schon andeute, die Möglichkeit haben, dorthin zu gehen, wo sie möchten, ohne große Hürden und man sich frei bewegen kann innerhalb der Europäischen Union. Das ist natürlich einer der größten Vorzüge auch für uns, ja.
So wie Sie das auch als junger Mensch gemacht haben, sehr
Genau,
schön.
richtig.
Dann, welche Themen interessieren Sie denn im europapolitischen Kontext? Also für welche Themen begeistern Sie sich und welche Themen möchten Sie im Europäischen Parlament voranbringen? Also das Europäische Parlament arbeitet ja auch in Ausschüssen. Haben Sie da schon Ausschüsse, die Sie interessieren würden?
Ja, also die Themen meines politischen Wirkens, die werden sich auf Wirtschaft, Migration und Bauen und Wohnen fokussieren. Das sind die Themen, mit denen ich mich aktuell intensiv beschäftige. Ich bin ehrlich gesagt kein Freund davon, sich Themen anzunehmen, wo man erstens kein Interesse hat, zweitens auch wirklich nicht viel Wissen aufbringt oder aufbringen kann. Und das sind eigentlich die Themen, die mir relativ gut liegen, gerade natürlich auch Bauen und Wohnen, sowie das Thema Wirtschaft. Das sind Themen, mit denen ich mich in den letzten 10 Jahren intensiv beschäftigt habe. Und diese möchte ich natürlich dort auch im Europäischen Parlament als Fokus dort einbringen.
Thema Migration, da fällt mir direkt der Asylkompromiss ein, der jetzt als Durchbruch auf EU-Ebene gilt. Ist das etwas, was Sie unterstützen würden, oder ist das etwas, wo Sie sagen, das geht nicht weit genug, oder wie beurteilen Sie das?
Ja, ich denke, dass wir aktuell auf einem sehr guten Weg sind. Allerdings sind alle Maßnahmen, die wir bisher getroffen haben, noch nicht wirklich realpolitisch spürbar. Wir haben immer noch große Probleme, dass wir auch hier in Deutschland immer noch nicht vernünftig abschieben können. Es gibt so viele Punkte, die da immer noch ein großes Fragezeichen aufwerfen. Also wir sind auf dem richtigen Weg, aber das alleine, so wie wir es jetzt gerade handhaben, reicht natürlich leider noch nicht aus.
Also würden Sie den Asylkompromiss als einen Schritt in die richtige Richtung einstufen?
Ja.
Okay. Dann Wirtschaft hatten Sie gesagt. Wären Sie da für mehr oder für weniger wirtschaftliche Integration? Also ein Beispiel, das jetzt vielleicht auch mit Ihrer Partei eher kontrovers gesehen wäre, ist gemeinsame Schulden. Das ist ja auch eine Form der wirtschaftlichen Integration.
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Das lässt sich gar nicht so einfach beantworten, da natürlich auch jeder Mitgliedstaat völlig unterschiedliche Strukturen, Voraussetzungen und auch natürlich Bedürfnisse aufbringt. Also diese Frage leichtfertig zu beantworten ist meines Erachtens schwierig. Da bedarf es wirklich einer ja, tiefergehenden Auseinandersetzung. Aber was ich natürlich sehr wichtig finde, ist gerade in der wirtschaftlichen Entwicklung, wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier in Europa über 60% aller bürokratischen Hürden aus oder hier in Deutschland alle bürokratischen oder über 60% aller bürokratischen Hürden aus der EU kommen. Und da, glaube ich, ist der größte Faktor, wo wir ansetzen müssen, dass wir wieder wirklich für eine echte freie Marktwirtschaft uns einsetzen. Das ist, denke ich, in der gesamten Europäischen Union ein ganz wichtiges Thema.
Würde das jetzt auch zu Bauen und Wohnen mit dazugehören? Das war ja das dritte Thema, was Ihnen wichtig ist.
Absolut, auf allen Ebenen.
Also da würden Sie beispielsweise Energieeffizienz, das sind ja Themen, die auf der europäischen Ebene auch diskutiert werden, und allgemein die Gesetzgebung im Bereich Wohnen, wie stehen Sie dann dazu?
Ja, halte ich für brandgefährlich, sozialgesellschaftlich sowie auch wirtschaftlich. Das Gesetz ist meines Erachtens völlig überreguliert. Das Problem wird nachher so dargestellt oder die Konsequenz aus diesem Gesetz wird so sein, dass wir Eigentümer haben werden, die ihre Immobilien dann anfangen, aufwertig oder hoch aufwendig zu sanieren, wir dann natürlich dementsprechend auch die Mieten anpassen müssen, also nach oben, und wir immer mehr eine gewisse Gentrifizierung stattfinden wird. Das heißt also, Leute, die sich Immobilien auch in der Stadt oder Wohnungen in der Stadt nicht mehr leisten können, werden dann auf Sozialwohnungen von den Genossenschaften zurückgreifen müssen. Und somit findet auch auf dieser Ebene dann eine gewisse Segregation sowie auch eine Gentrifizierung statt. Also ich halte dieses Gesetz für brandgefährlich, weil es schafft keine einzigen neuen Wohnungen. Es blockiert eher sogar den Wohnungsneubau, also auch diesen Wohnungsmangel, den wir aktuell haben. Und ja, da sehe ich ganz große Schwierigkeiten. Meines Erachtens muss dieses Gesetz verhindert werden.
Und wie würden Sie dann das Problem, also das Ziel dieses Gesetzes ist natürlich, sich um die Klimaerwärmung zu kümmern. Und was wäre dann da Ihre Alternative? Also Sie würden das den Wohnungseigentümern freistellen wollen, dass sie da selber sich entscheiden, wie sie dagegen mit umgehen.
Richtig, ganz genau. Also ich bin ein Freund der freien Marktwirtschaft und ich sehe auch da ganz großes Potenzial. Wenn die Nachfrage wirklich dafür gegeben ist, wird es dafür auch Innovationen geben. Also das ist auch der Unterschied zu vielen anderen Parteien, dass die FDP sich dafür einsetzt, dass wir daran arbeiten, dass es Innovationen gibt in diesem Bereich, die dafür sorgen, dass wir diese Probleme in den Griff bekommen. Und das sehe ich aktuell nicht. Aktuell werden mit den Gesetzen eher Innovationen und Weiterentwicklungen geblockt und somit findet auch keine Entwicklung auf diesem Markt statt. Und da sehe ich ein ganz großes Problem.
Ist aber ein Verbot oder ein Gesetz nicht auch etwas, was Innovationen befördern kann? Also wenn ein Gesetz verabschiedet wird und es kann nicht mehr so und so gedämmt werden, dann muss man ja, ist es ja im Prinzip ein Problem, das per Gesetz dann verabschiedet wird, und dann muss man ja eigentlich auch eine Lösung finden.
Ja, das sehe ich tatsächlich anders. Also ich finde, da gibt es auch ein recht gutes, konkretes Beispiel, und zwar die Atomkraft. Hier sehen wir in Deutschland, dass es keine wirklichen Start-ups für die Erzeugung dieser Energieform gibt. In der Schweiz allerdings gibt es mittlerweile einige innovative Unternehmen, die sich darauf fokussieren, auch die Brennstäbe, also das Recyclingproblem, was man danach hat, wieder zu verwerten, um diese dann auch wieder für, das ist ja das große Problem auch an der Atomkraft, die Endlagerung. Und dieses Problem hätte man damit gelöst. Also wir blockieren weiterhin gewisse Innovationen auf allen, wir verschließen uns den Märkten, und das fördert natürlich nicht die Entwicklung.
Ich würde sie einmal so zusammenfassen, auch bei allen diesen drei Themen, dass sie da auf jeden Fall für mehr Deregulierung oder beziehungsweise weniger, dass man das mit Vorschriften alles genau plant, wie das werden soll, sondern dass der Markt dem Ganzen die richtigen Lösungen
Richtig,
zuführt,
ganz
wenn man das
genau.
so.
Ja, ich bin pro Marktwirtschaft, pro freie Marktwirtschaft vor allem. Und ich glaube, dass der Markt von alleine regulieren wird. Und Angebot und Nachfrage hat schon immer funktioniert. Das belegen viele Studien aus aller Welt. Von daher, jede Regulierung, die es nicht gibt, ist eine gute Regulierung. Und das ist auch mein Ansatz.
Dann gehen wir einmal weiter. Welche Vision haben Sie für Europa und für die Zukunft der Europäischen Union? Also, wenn man jetzt die beiden Richtungen, die es da so gibt, da gibt es ja von der eher sehr weit rechten Ecke die Bestrebung, das Ganze eher in die rückwärtsgewandt abzuwickeln, dass man wieder mehr Befugnisse nach Berlin holt und weniger nach Brüssel. Dann auf der anderen Seite die Bestrebung, mehr Befugnisse nach Brüssel abzugeben und dadurch die Europäische Union zu stärken. Und da wäre die dann die Frage, was ist da Ihre Vision für die Zukunft? In welche Richtung würden Sie da gehen wollen?
Ja, also wenn ich träumen dürfte, dann wäre natürlich eins der wichtigsten Träumereien, dass wir ein weiteres Jahrhundert Frieden in Europa haben. Das wäre ein sehr wichtiges Anliegen, was ja aktuell auch nicht selbstverständlich ist. Und ich denke, dafür gilt es oder muss man auch bereit sein, sich einzusetzen. Wenn ich weiter träumen darf, ist natürlich für mich eine freie, liberale Wohlstandsgesellschaft, in der sich alle Menschen frei entfalten können, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich eine starke Wirtschaft ohne restriktives Einwirken staatlicher Institutionen und dann natürlich auch ohne staatliches Einwirken starker EU-Regulierungen.
Heißt das dann mehr oder weniger Befugnis für Brüssel aus Ihrer Sicht?
Es kommt darauf an, also meines Erachtens in dem Zusammenhang weniger Befugnisse.
Weniger Befugnisse, okay. Ein weiterer Punkt, der da ja in dem Zusammenhang oft genannt wird, ist, dass das Europäische Parlament ein Initiativrecht bekommen soll. Wird ja auch ein wenig so als Demokratiedefizit angesprochen oder kritisiert, besser gesagt, dass das Parlament in Deutschland, der Bundestag, eigene Gesetze vorschlagen kann, das Europäische Parlament aber nicht. Wie wäre da Ihre Meinung zu?
Ja, auch diese Frage finde ich ziemlich schwierig zu beantworten. Müsste man sich wirklich im Detail anschauen. Ich denke, es geht auch schwierig zu beantworten, müsste man einzelfallabhängig machen.
Kommen wir einmal zum nächsten Thema. FDP in Europa. Die FDP ist ja im europapolitischen Kontext sehr viel aufgefallen durch die Gesetze, mit der sie, wenn man das so sagen kann, nicht einverstanden war, die FDP. Da wäre die Frage, was ist German Vote? Das ist ein Begriff, der in Brüssel, des Öfteren herumgegeistert ist. Sagt er Ihnen was?
Nein, sagt mir nichts, habe ich noch nicht von gehört.
German Vote. Dann erkläre ich das einmal kurz. Also
Ja,
German
sehr gerne.
Vote bedeutet, dass die deutsche Regierungskoalition sich nicht auf eine gemeinsame Position einigen kann und sich dadurch in Brüssel enthält. Was in Brüssel mehr oder weniger bedeutet, man ist dagegen. Man stimmt in Brüssel meistens nicht dagegen, man enthält sich, wenn man für etwas nicht ist. Und da geht es beispielsweise um das Gesetz zum Verbrenner aus und zum Lieferkettengesetz. Also, wie ist da das Bild von der FDP? Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, also ich denke, dass viele Wähler und Menschen die Europapolitik gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben, ehrlicherweise. Und es kommen natürlich dann immer wieder zu Themen wie zum Beispiel auch das Verbrenner aus, wo sich diese Themen dann erst auch wieder bei uns in der Gesellschaft irgendwie herumsprechen und man auch über Europapolitik spricht. Im Grunde genommen, wie mein, ja, also ich empfinde es auch als sehr schwierig. Gerade das Verbrenner aus ist für mich natürlich auch eine absolute Vollkatastrophe, weil auch auf diesem Wege blockieren wir natürlich wieder Innovation in diesem Bereich. Und ja, wie nehme ich es wahr? Also wenn Sie die Frage noch ein bisschen konkreter stellen könnten.
Also wir können ja einmal uns konkret das Lieferkettengesetz rausnehmen. Das hat ja die FDP auf der europäischen Ebene blockiert und ist dann letzten Endes aber ihre zweite Heimat Italien hat dann am Ende doch zugestimmt und dadurch ist es dann ja doch verabschiedet worden. Wie sehen Sie das? Also wird da die FDP positiv wahrgenommen oder ist das als Blockadepartei? Sie haben auch in einem anderen Interview gesagt, in Bezug auf Europa, jedes Gesetz, das nicht entsteht, ist ein gutes Gesetz, auf europäische Ebene bezogen. Ist das dann der Wille zu gestalten oder der Wille zu blockieren?
Weder noch. Also natürlich gestalten. Was heißt blockieren? Also natürlich, diese Kritik, die dort der FDP vorgeworfen wurde, sich dort gute Gesetze zu blockieren, das teile ich natürlich nicht. Also ich fand es goldrichtig, dass sich die FDP dort gegen das Lieferkettengesetz stellt und auch gegen das Verbrenner aus. Das war die absolut richtige Entscheidung. Das kam bei uns in der Basis auch wirklich sehr gut an. Wer es natürlich kritisiert hat, waren eher, das muss man ganz offen so sagen, Linke, Grüne und Sozialdemokraten. Das waren natürlich die Leute, die das kritisiert haben und dafür auch die FDP kritisiert haben. Aber unsere Wähler sind uns für genau diese Politik dankbar.
Sie haben auch auf Twitter oder heutzutage auf X haben Sie einmal gepostet, Make Germany Great Again. Da wäre jetzt meine Frage an Sie als angehender Europapolitiker, warum nicht Make Europe Great Again?
Ja, haben Sie mal auf das Datum geguckt, wann der Post rausging?
Das habe ich nicht geschaut, nein.
Sehr
Das
gut.
war noch vor Ihrer Nominierung als,
Ja,
okay.
also ich glaube, es ist mittlerweile schon 1,5 Jahre her. Ja, also ich muss, dieser Post, das muss man, ist ja ein bisschen in Verruf geraten, auch durch den NDR. Da muss man natürlich ganz klar sagen, es handelte sich dabei um Lösungen in der Migrationspolitik, die von Lindner zum Beispiel vorgeschlagen wurden, die dann durch die neoliberale Aktion dort veröffentlicht wurden. Und ich hatte das dann geretweetet mit genau diesem Spruch. Und da wirft man mir diese Trump-Nähe vor, wo ich aber natürlich ganz entspannt sagen kann, dass Trump das gar nicht gesagt hat. Ja, also ursprünglich kommt das, glaube ich, sogar von Ronald Reagan und davor hat das, glaube ich, sogar noch jemand anderes gesagt. Und die hatten allerdings auch gesagt, Make America Great Again und nicht Make Germany Great Again. Ja. Aber es war vor meiner Nominierung als Spitzenkandidat, richtig.
Okay, also wenn Sie es nochmal sagen würden, dann wäre es jetzt Make Europe Great Again.
Wahrscheinlich, genau.
Wahrscheinlich. Okay. Dann kommen wir einmal zum nächsten Thema. Rechtsruck in Europa, teilweise sehr rechtsextreme, wenn man so das sagen möchte, Parteien, die auf dem Weg in das Europäische Parlament sind und die von der europäischen Idee im Ganzen nicht viel halten. Wie kann man mit so einem Rechtsruck umgehen? Haben Sie da im Europäischen Parlament, haben Sie da eine Idee oder?
Ja, also wenn man sich den Ursprung dieses Rechtsrucks einmal anschaut, dann denke ich mal, findet man auch in der Wurzel die Lösung. Denn wir haben seit 2015 eine Migrationspolitik, die von den meisten Menschen nicht mehr getragen werden kann auf diese Art und Weise. Also da geht es weiter. Wir sind bei dem Verbrenner aus. Ja, das heißt also, man möchte den normalen Otto-Normalverbraucher jetzt auch noch sein Auto streitig machen, womit er jeden Morgen zur Arbeit fährt. Also wir bewegen uns in einer Politik, die fernab der Realität der Menschen ist. Und ich glaube, da sehe ich auch das Problem. Und das können leider Gottes die Rechtspopulisten ziemlich gut, dass sie sich dieser Menschen und diesen Problemen immer wieder annehmen, dafür dann keine Lösungen bieten, aber es zumindest kritisieren. Und da treffen sie natürlich ganz genau auf den Nagel auf dem Kopf, nee, den Kopf auf den Nagel auf den Kopf, ja, also den Punkt bei den Menschen, ich weiß gar nicht, mit Sprichwörtern habe ich es immer so. Und da treffen sie natürlich den Punkt. Und das kann man nur verhindern, indem man selbst gute Politik macht. Also wirklich wieder gute Realpolitik, bürgernahe Politik. Wirklich verstehen, was sind die Bedürfnisse der Menschen. Und ich denke, dass wir nur auf diese Art und Weise es schaffen können, auch einer AfD und anderen rechtspopulistischen Parteien den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Herr Brenner aus, da würde ich jetzt einmal anmerken, da geht es ja eigentlich nur darum, dass keine neuen Verbrenner auf den Markt kommen. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Es geht nicht
Genau.
darum, jemandem sein Auto wegzunehmen. Das, was schon da ist, wird auch da bleiben.
Richtig, genau. Aber das erzählen Sie mal den Menschen draußen, die sich eben nicht im Detail mit diesen Gesetzestexten beschäftigen.
Ja, dass es dann böswillig auch aus dem Kontext gerissen wird und anders dargestellt wird, das gehört dann wohl zur Wahrheit dazu, ja. EU-Erweiterung wäre einmal das nächste Thema. Die Erweiterung der Europäischen Union ist ja ein öfters angesprochenes Thema, das auch auf Europaebene immer mehr nach vorne geschoben wird. Jetzt auch besonders, nachdem der russische Überfall auf die Ukraine begonnen hat. Und da geht es ja natürlich auch um den Westbalkan, um die Ukraine und auch Moldawien. Wären Sie für eine Aufnahme dieser Länder und sind Sie dafür, dass wir denen eine Perspektive in der Europäischen Union bieten können?
Ja, also ich würde diese Frage gerne ein bisschen pauschaler beantworten. Ich bin definitiv für die EU-Erweiterung im Allgemeinen. Natürlich muss man im Einzelfall dann schauen, wie genau dieser Beitritt aussieht, ob die Länder sich den westlichen Werten, auch den europäischen Werten annehmen werden. Auch beim Thema Korruption muss es natürlich ganz starke Voraussetzungen geben, dass man die Korruption allgemein in diesen Ländern blockiert, beziehungsweise verhindert. Also ich bin für eine EU-Erweiterung, sofern die Voraussetzungen dafür gegeben sind.
Und welche Vor- und Nachteile würden Sie darin sehen? Also beispielsweise, wenn die Ukraine beitreten könnte, da gibt es wissenschaftliche Studien dazu, dass sehr, sehr viele Länder, die aktuell mehr Geld aus dem europäischen Haushalt bekommen, als sie einzahlen, dass die dann zu Geberländern werden würden. Sehen Sie das als Risiko für die Stabilität in Europa oder haben Sie
Also ich
da...
sehe grundsätzlich, die Zahlen der einzelnen Länder finde ich in der Beitrittsfrage gar nicht wirklich wichtig, weil diese würden sich mit dem Beitritt auch verändern und in den meisten Fällen positiv. Und deswegen finde ich die Frage eher wichtig, teilen diese Länder unsere europäischen Werte? Teilen diese Länder auch unsere Werte in Bezug auf Korruption, was natürlich gerade jetzt bei den Balkanländern ein ganz großes Thema ist, auch bei der Ukraine oder in der Ukraine. Und diese Faktoren finde ich deutlich wichtiger als die Zahlen der einzelnen Länder.
Okay, also Sie halten das für durchaus realistisch finanzierbar, wenn denn die Voraussetzungen, sprich Korruption und Rechtsstaatlichkeit, wenn diese Probleme und wenn das alles richtig angegangen wird. Okay. Dann einmal die europäische Armee als Thema. Es wurde ja auch von Katharina Barley, der Spitzenkandidatin der SPD, da ging es ja auch in einem Interview um eine mögliche europäische Atombombe. Das ist natürlich sehr weit gegriffen, wenn man es noch nicht einmal schafft, eine europäische Armee gemeinsam aufzustellen. Wie stehen Sie dazu? Also ist das eine realistische Perspektive und auch etwas Wünschenswertes oder haben Sie da eine andere Meinung?
Also grundsätzlich bin ich für eigene europäische Streitkräfte. Das auf jeden Fall. In der gesamten Frage der Nuklearbewaffnung, also in diesem Zusammenhang möchte ich mich aus diesem Thema wirklich ganz sanft heraushalten. Ich bin kein Militärexperte, ich bin auch kein geopolitischer Experte. Und ich finde diese Frage einfach so leichtfertig zu beantworten, ob wir uns nuklear bewaffnen wollen oder nicht, finde ich sehr schwierig. Also wir haben ja im Grunde genommen auch Nuklearwaffen in Europa, das darf man ja auch nicht vergessen.
Also
Deswegen also.
Frankreich als EU-Mitglied mit Atomwaffen und
Richtig.
Großbritannien auch als Atommacht außerhalb der EU, ja.
Genau, richtig. Also ich bin für eine europäische Armee, absolut. Da sollten wir auch aufbauen. die Nuklearfrage zu beantworten. Ich denke, das sollte man wirklich Experten überlassen.
Dann kommen wir einmal zur Energiepolitik. Ist ja besonders auch im Kontext vom Ukraine-Krieg ein sehr spannendes Thema, was ja auch ein bisschen in diese sicherheitspolitische Ecke dadurch mit dazugehört. Also die Staaten in der Europäischen Union, sie verfolgen ja alle ihre eigene Energiepolitik, was ja nicht unbedingt zu den besten Synergieeffekten führt, wenn man das so ausdrücken kann. Wären Sie für eine gemeinsame europäische Energiepolitik und wie würde man dann mit Streitpunkten umgehen, Atomkraft? In Deutschland haben wir da ja eine Mehrheitsmeinung, die dagegen ist. In Frankreich ist es umgekehrt. Also wie stehen Sie dazu und würden Sie da eine gemeinsame Energiepolitik befürworten?
Die Frage ist, was hätte es zur Folge? Hätte es zur Folge, dass die Europäische Union dadurch wieder mehr Regulierungen auf die einzelnen Mitgliedstaaten ausübt oder nicht? Und deswegen ist meiner Ansicht nach, dass man jedem Land, jedem Mitgliedstaat schon auch überlassen sollte, wie sie ihre Energiepolitik gestalten. Denn jedes Mitgliedstaat hat völlig andere Voraussetzungen und Strukturen. Auch hier muss man gucken, Italien kann man nicht vergleichen oder Süditalien kann man nicht vergleichen mit Norddeutschland. Also deswegen bin ich ganz klar dafür, dass jedes Land für sich selbst entscheidet, welche Energiepolitik für sie richtig oder falsch ist.
Nord Stream wäre da jetzt auch ein kontroverses Beispiel. Die Deutschen haben da ja im Prinzip ihr eigenes Ding durchgezogen. Polen baut oder hat beispielsweise auch eine eigene Gaspipeline nach Norwegen gebaut. Also die Synergien da und das Vertrauen untereinander ist da nicht sehr ausgeprägt. Wie ist da Ihre Meinung zu Nord Stream? Ist das etwas, was man nicht mehr in Betracht ziehen sollte für eine Gasversorgung? Oder ist das etwas, was, also ist ja natürlich auch ein Thema, das hier in MV sehr die Menschen beschäftigt, auch besonders jetzt mit dem LNG-Terminal auf Rügen, das dort als Ausgleich gebaut wird. Wie ist da Ihre Position zu?
Ja, Energiepolitik ist grundsätzlich nicht mein Themenbereich, aber wir vernachlässigen immer wieder die Wasserstofftechnologie, die man wahrscheinlich in den nächsten 10 bis 15 Jahren auch einsetzen wird. Und gerade in diesem Zusammenhang könnte man natürlich dann solche Pipelines ideal nutzen. Dass wir sie aktuell nicht mehr nutzen, ist natürlich selbsterklärend, keine Frage. Wie man jetzt in Zukunft damit umgeht, das muss man jetzt mal schauen.
Dann gehen wir einmal weiter zum nächsten Thema. Die gemeinsame Agrarpolitik ist jetzt auch nicht Ihr Fachgebiet, gehe ich mal von aus. Vielleicht irre ich mich ja. Da gab es ja in letzter Zeit auch sehr, sehr viele Proteste und nicht nur in Deutschland, auch die polnischen Bauern hatten da demonstriert und ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht. Auch in Belgien, direkt vorm Europäischen Parlament, gab es da Demonstrationen, auch in Frankreich. Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern an der europäischen Agrarpolitik?
Ja, auch da sind wir wieder beim Thema Regulierungen. Also mit jedem Bauer, mit dem oder jedem Landwirt, dem ich spreche, erzählt mir grundsätzlich dasselbe. Die Landwirte werden durch die Europäische Union reguliert, durch die Länder und durch die Kommunen. Also sie haben so einen hohen bürokratischen, sie sind so einem bürokratischen Regulierungswahn ausgesetzt, dass sie gar nicht mehr die Möglichkeit haben, unternehmerisch tätig zu sein. Und ich denke, da liegt auch der Schlüssel. Man müsste anfangen, langsam diese eine gewisse Deregulierung zu veranlassen, damit die Landwirte auch bei uns im Land langfristig auch wieder unternehmerisch selbst gestalten können, dass sie auch ihre Preise wieder selbst gestalten können. Das können sie aktuell auch nicht. Und da sehe ich ganz große Probleme. Und mit jeder weiteren Regulierung der Landwirte wird das Thema natürlich schlimmer. Und da sollten wir, wie gesagt, der freie Markt hat in der Regel immer die richtigen Entscheidungen getroffen, meines Erachtens.
Würde eine Deregulierung nicht aber auch zu Problemen in der Umwelt führen? Also wenn wir zum Beispiel Pestizide deutlich weniger kontrollieren würden oder wenn Treibhausgasemissionen weniger überwacht werden und es da weniger Vorschriften gibt, geht das dann nicht am Ende zu Lasten der Umwelt?
Nicht unbedingt. Auch hier muss man gucken, dass es dass wir gerade Innovation innerhalb dieser Produkte weiter fördern, also nicht fördern im Sinne von Subventionen, sondern fördern mit Angebot und Nachfrage, dass man Produkte entwickelt, die eben auch umweltfreundlich sind.
Aber wodurch kann dann diese Nachfrage entstehen? Kann die dann nicht, entsteht die dann eben nicht, wenn die Gesetze es nicht vorschreiben, dass man beispielsweise höhere Umweltstandards einhalten muss?
Das kommt drauf an. In der Regel führt keine Regulierung zu Innovation. Das, glaube ich, kann man durch sehr viele Studien innerhalb der letzten 100 Jahre Kapitalismus und freier Marktwirtschaft relativ gut nachvollziehen.
Okay, um da einmal ein anderes Gegenbeispiel, um einmal die Gegenposition einzunehmen. FCKW-Verbot in Kühlschränken, das war ja eigentlich in der Theorie auch ein Verbot, weil das ja ausgetreten ist und dadurch die Ozonschicht der Erde, das ist ja auch einer der wenigen großen Erfolge der vergangenen Klimabemühungen und Umweltbemühungen, dass man das verboten hat. Und dadurch, dass es verboten wurde, ist dann mit Innovation Neues entstanden, weil man auf dieses Mittel nicht mehr zurückgreifen konnte. Wäre das ein Gegenbeispiel?
Na, die Frage wäre, was wäre passiert, wenn man es nicht verboten hätte? Das wissen wir beide nicht, deswegen ist es schwer zu beantworten, diese Frage.
Okay, dann belassen wir das einmal dabei. Soziale Gerechtigkeit, Sie hatten da gerade eben auch schon etwas zu gesagt, dass die Regulierung aus Ihrer Sicht zu Problemen führen, beziehungsweise zu sozialen Konflikten, wenn Preise durch zum Beispiel hohe Umwelt- oder Dämmungsvorschriften beeinflusst werden, könnte man jetzt sagen. Was würden Sie in Europa für soziale Gerechtigkeit tun?
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Wirtschaft und Bauen und Wohnen. Das sind eigentlich die Themen, die immer wieder gezeigt haben, dass sie für eine soziale Gerechtigkeit sorgen. Also eine starke Wirtschaft, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, dort zu arbeiten, wo sie es möchten, gut zu verdienen, um so auch aus gewissen, ja, ich sag mal, sozialen Ungleichheiten herauszukommen. Also deswegen eine starke Wirtschaft ist meines Erachtens der Schlüssel zu genau solchen Themen. Also es geht nur, wir können nur mit einer starken Wirtschaft soziale Ungerechtigkeiten bekämpfen.
Und die konkreten Maßnahmen, also hätten Sie konkrete Maßnahmen, um die, weil Sie beziehen ja die soziale Gerechtigkeit sehr stark auf den Wohnungsmarkt, ich bin ja noch ein bisschen jünger, meine Generation hatte ja teilweise auch sehr große Probleme, wenn es dann darum geht, aus dem Elternhaus auszuziehen. Also ist jetzt nichts, was mir persönlich auch unbekannt wäre, das Problem. Sie verbinden das sehr mit Wohnen. Was für konkrete Maßnahmen hätten oder haben Sie denn im Kopf, wenn es darum geht, von der europäischen Ebene aus da dieses Problem zu verbessern.
Ja, also da sind wir natürlich beim Thema Neubau. Also wir können die hohe Nachfrage nach Wohnraum können wir nur bekämpfen, indem wir neue Wohnungen bauen. Und das sehe ich ganz klar natürlich eine gewisse Deregulierung auch auf diesem Markt. Da sind wir wieder jetzt auch bei dem Gebäudegesetz, was verabschiedet wurde. Das ist eine Katastrophe. Also dieses Gesetz wird dafür sorgen, dass wir weniger Wohnungen bauen, dass die Wohnungen, die wir haben, die dann auch die Gebäude, die saniert werden müssen. Und wir reden hier alleine in Deutschland von insgesamt 15 Millionen Immobilien, die durch dieses Gesetz saniert werden müssen. Durch diese Sanierung steigen natürlich auch die Preise. Und das ist natürlich das große Problem. Es wird natürlich keine einzige neue Wohnung dadurch gebaut. Also auch hier müssen wir schauen, dass wir Gesetze wie dieses Gebäudegesetz verhindern, damit wir in Zukunft auch gewährleisten können, dass es immer wieder auch Investoren geben wird, die sich in Deutschland ansiedeln, Immobilien bauen, also Neubauprojekte fördern, nicht im Sinne von Subventionen, sondern im Sinne von Deregulierung. Nur da sehe ich den Schlüssel.
Da fällt mir persönlich auch direkt ein, wir haben ja 16 verschiedene Bauordnungen, da die Bauordnungen ja in den Bundesländern unterschiedlich sind. Das wäre natürlich etwas, was man auf der europäischen Ebene leider nicht beeinflussen kann.
Genau.
Aber wenn ich Sie einmal zusammenfassen darf, dann sehen Sie als Hauptproblem in diesem Bereich die Regulierung und die Gesetze, die von der Europäischen Union dazu verabschiedet werden und dass man wenn man da auf weniger Regulierung setzt, auch den sozialen Frieden besser
Nicht nur auf
erhalten
europäischer
kann.
Ebene, genau, auch auf nationaler Ebene. Ich glaube, Sie wohnen auch in Rostock, dann werden Sie das Problem der Mietpreisbremse kennen. Da stelle ich jetzt natürlich ganz klar die Frage, hat diese Mietpreisbremse dafür gesorgt, dass man in Rostock weiter Immobilien und Wohnungen konstruiert und baut? Oder hat die Mietpreisbremse geholfen, dass es mehr Wohnungen auf dem Markt gibt? Nein, natürlich nicht. Und dasselbe Phänomen haben wir natürlich auch in Berlin. Also es wurde in den vergangenen 20 Jahren wurden ganz massive Fehler in der Wohnungspolitik gemacht. Auch in Berlin, es wurden teilweise in den 90er Jahren viele Immobilien aus den Genossenschaften verkauft an private Investoren, die man jetzt wieder teuer zurückkauft zum drei- oder vier- oder fünffachen Preis. Das ist natürlich alles völlig absurd. Wiederum versuchen wir diesen Markt immer weiter zu regulieren, was natürlich dafür sorgt, dass wir eine höhere Wohnungsknappheit haben werden. Dadurch natürlich auch wiederum die Preise steigen werden und Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Also hier bin ich ganz klar für eine Deregulierung. Nur auf diese Weise schaffen wir es, dass wir ja, dass neue Wohnungen auch gebaut werden.
Ist jetzt nicht ganz europapolitisch, aber eine Nachfrage dazu. Wären Sie dann auch dafür, dass der Staat mehr Wohnungen baut oder wollen Sie das komplett dem Markt überlassen?
Nein, der Staat war noch nie ein guter Unternehmer. Das sieht man in sehr vielen Beispielen. Ich bin da ein ganz klarer Befürworter, dass man sowas der Privatwirtschaft überlassen sollte.
Okay. Dann gehen wir einmal weiter. Europa in MV, das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, wo wir hier leben und wohnen. Möchten Sie in Brüssel vertreten? Wie kann MV besser von der Europäischen Union profitieren?
Ja, also wir profitieren tatsächlich schon von der Europäischen Union, indem wir tatsächlich sehr viele Fördergelder aus der EU bekommen und dafür sehr viel hier in unserem Land, in unserem Bundesland investieren. Und das sollte man auch weiter beobachten bzw. weiterverfolgen, dass man die Gelder aus der EU hier ins Land holt.
Klimaschutz und Ostsee, auch zwei wichtige Themen, die in der Europäischen Union, die Ostsee ist jetzt von bis auf Russland von EU-Mitgliedern umringt und der Zustand der Ostsee bewegt auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern natürlich sehr viele Bürgerinnen und Bürger. Die Fischbestände sind da ein wichtiges Stichwort. Wie kann man da den Zustand der Ostsee verbessern?
Ja, zuallererst muss man sehen oder müssen wir die Sachlage analysieren. Also wir haben hier verschiedene Interessengruppen, die Landwirtschaft zum Beispiel, die Bauern, die natürlich auch mit den Düngemitteln ein Problem darstellen für viele Menschen. Und
Wenn ich
da
da
bin
kurz
ich,
einhaken darf,
ja.
wäre das dann wieder Regulierung oder wie würden Sie dem begegnen?
Ja, da kommen wir gleich noch zu.
Okay, dann unterbreche ich Sie nicht.
Genau. Also erstmal sollte man sich einen Ist-Zustand verschaffen und den haben wir aktuell leider immer noch nicht. Also deswegen kann ich auch nur auf einen Landesbeschluss hier aufmerksam machen aus der FDP Mecklenburg-Vorpommern, der fordert, dass wir erst einmal mehr Messstellen in der Ostsee auch installieren, um wirklich auch lokal zu schauen, wo denn genau gewisse Defizite stattfinden. Und dann kann man auch dementsprechend wunderbar agieren. Und dann muss man sich auch Lösungen einfallen lassen. Es gibt einige Beispiele, zum Beispiel mit Miesmuscheln. Ich weiß nicht, ob Sie jemals davon gehört haben, aber Miesmuscheln arbeiten quasi wie ein Filter, der quasi die ganzen Schadstoffe aus dem Meer aufnimmt und sie sauber wieder rausgibt. Also vielleicht gibt es da in Zukunft bessere Lösungen, dass wir anfangen, ich weiß nicht, mehr Miesmuscheln ins Land. Also wie gesagt, erster Schritt ist natürlich erst einmal analysieren, Messstellen installieren, schauen, wo es wirklich Probleme gibt und dann muss man sich auch die dementsprechenden Lösungen einfallen lassen. Und das sollte man dann wiederum auch Experten überlassen und natürlich dem freien Markt, der dann für Innovation und mit mit einem unternehmerischen Geist dort das richtige Produkt für entwickelt.
Dann komme ich noch einmal auf die Landwirtschaft zurück, die Sie angesprochen hatten. Also um das einmal kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu erklären. Die Nährstoffe, die in der Landwirtschaft als Dünger verwendet werden, die landen teilweise leider auch in der Ostsee. Und da führt das dann dazu, dass diese Nährstoffe dafür sorgen, dass Algen sehr übermäßig stark wachsen. Und diese Algen verbrauchen dann sehr viel Sauerstoff. Und dann gibt es teilweise in einigen Wasserschichten nicht mehr genug Sauerstoff für die Fischbestände. Jetzt wäre meine Frage an Sie, da Sie ja, die Regulierung als nicht den richtigen Weg ansehen, ist jetzt die Frage, wie man dem Ganzen mit dem Nährstoffeintrag, wie man dem begegnen kann ohne Regulierung.
Ja, also auch hier würde ich sagen, es gibt ja genau zu diesem Thema, was Sie dort gerade beschrieben haben, wirklich verschiedene Meinungen, auch von Experten. Also die einen sagen, das ist totaler Quatsch. Düngemittel sorgen nicht dafür, dass die Ostsee, dass der Zustand der Ostsee sich verschlechtert. Andere wiederum sagen, dass es so ist. Ich denke, hier müssen wir uns auch wieder auf die Wissenschaft konzentrieren, dass man erst einmal wirklich schaut, wo genau sind die Probleme? Und dann sollte man dem Markt überlassen, dafür die richtigen Produkte zu entwickeln.
Also, Sie sind, um das noch einmal kurz zusammenzufassen, dafür, dass wir uns erstmal einen besseren Überblick schaffen. Vermutlich wäre da auch die Europäische Union als Akteur interessant, da das ja auch länderübergreifend passieren müsste, um dann entsprechend die richtigen Maßnahmen auf den Weg bringen zu können, wenn man das Problem als Ganzes ordentlich erfassen kann.
Richtig, genau. Also da sind erst einmal analysieren mit den jeweiligen Messstellen. Das ist, denke ich, erstmal der erste Schritt.
Dann kommen wir noch einmal zu den Klimaschutzbemühungen. Wir haben das indirekt ja schon angesprochen mit den Regulierungen. Da sind wir schon wieder. Die Klimaschutzbemühungen sind ja aus Ihrer Sicht, also die Bemühungen der Europäischen Union, dazu gehört der Green Deal, der CO2-Markt, also der Handel mit den Zertifikaten. Ist das für Sie aus Ihrer Sicht, sind das schon ausreichende Bemühungen oder ist die EU zu weit gegangen oder muss die EU sich um mehr Klimaschutz bemühen? Wie sehen Sie das?
Ja, also explizit auf den Green Deal einzugehen, auch hier sehen wir das typische, wieder ein Paradebeispiel der EU des Regulierungswahns oder der Regulierungswut. Auch hier kann ich immer nur auf dasselbe plädieren. Ich bin dafür, dass wir an Innovation arbeiten, dass wir Unternehmer und Unternehmerinnen fördern mit Deregulierung. Startups fördern, um wirklich das Angebot der Nachfrage dort zu befriedigen. Und wir haben eine hohe Nachfrage nach genau solchen Produkten. Und das sollten wir weiterhin eher zulassen, statt auch dort mit diesem Green Deal, der vielleicht gewissermaßen in die richtige Richtung geht, aber natürlich im Endeffekt auch wieder nur Regulierungswahn darstellt. Muss man sehen. Also, wie gesagt, ich bin dort ganz klar der Meinung, dass man auch das dem freien Markt überlassen sollte.
Also Sie stimmen mit dem Ziel überein, mit den Wegen, um das Ziel zu erreichen. Damit sind Sie noch nicht zufrieden. Okay. Letztes, vorletztes Thema, junge Menschen. Sie haben ja auch schon von Ihren eigenen Erfahrungen erzählt, als junger Mensch, nach Finnland und nach Italien gegangen. Wie kann sich die EU, also die EU muss man ja natürlich auch mal dazu sagen, macht auch schon sehr viel für ihre jungen Menschen. Dazu zählt natürlich Erasmus und Freiwilligendienste und verschiedenste Programme, die da angeboten werden. Wie kann man sich auf europäischer Ebene noch mehr für junge Menschen einsetzen? Also ein Beispiel, es wurde ja debattiert, es gibt ja von der Europäischen Union die Verlosung von Interrail-Tickets an 18-Jährige. Und da gab es, ich will jetzt keine falsche Partei nennen, da gab es auf jeden Fall von einer Partei auch Vorschläge, warum macht man das nicht für alle 18-Jährigen? Wie sehen Sie das? Also kann man sich da noch mehr einsetzen für junge Menschen auf der europäischen Ebene, dass sie Europa erleben können?
Ja, also ich glaube, man kann sich nie genug für junge Menschen einsetzen, gerade beim Thema Bildung. Und Reisen ist natürlich, gehört zum Thema Bildung. Und da bin ich natürlich absolut dafür, dass man solche Tickets natürlich für alle Menschen oder allen Menschen auch zur Verfügung stellt und nicht nur einer bestimmten Personengruppe. Allerdings, mein Ziel ist es nach wie vor, ich meine, die FDP vertritt, ich sag mal, Menschen, auch junge Menschen, die karrierebewusst sind, die in der Regel ja, ihren eigenen Weg gehen, selbstbestimmt leben und Das sind die Menschen, die wir natürlich auch vertreten möchten. Und dazu zählt natürlich auch eine starke Wirtschaft. Und natürlich auch das Thema Wohnungspolitik. Denn was sind denn die aktuellen Probleme, die unsere Jugend hat? Also in MV gehen alle Menschen, gehen die jungen Leute weg, weil sie nicht, weil sie kein, weil, muss man ja ganz offen so sagen, weil die Karrieremöglichkeiten begrenzt sind. Und da sehe ich meine Aufgabe, dass wir mit einer starken Wirtschaft und auch mit einer Deregulierung beim Thema Wohnen und Bauen etwas für junge Menschen tun können. Denn das ist das, was unsere Wählerschaft auch von uns erwartet.
Dann kommen wir einmal zu der letzten Frage, mehr oder weniger. Warum sollten die Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz bei Ihnen und der FDP machen bei der Europawahl?
Ja, mit mir wissen die Wähler und Wählerinnen, dass sie eine starke liberale Stimme im Europaparlament haben, die sich für eine starke Wirtschaft einsetzt und auch natürlich beim Thema Bauen und Wohnen dafür sorgt, dass auch die Mietpreis oder die Mietpreise in Zukunft weiterhin stabil bleiben.
Dann einmal zu unserer Schnellfragerunde. Ich erkläre es noch einmal für alle, die uns zuhören. Ich habe zwei Begriffe, beziehungsweise natürlich eine Liste an zwei Begriffspaaren, die ich einmal sage und dann entscheiden Sie sich für einen der beiden. Und wir gehen das schnell durch. Und wenn Sie dann am Ende nochmal eine Anmerkung zu ein, zwei Sachen machen, weil das ist natürlich ein bisschen zugespitzt, das ist ja der Charme an diesem Format, an der Schnellfragerunde, können wir da danach gerne nochmal darauf eingehen. Sind Sie bereit?
Ich bin bereit.
Euro oder D-Mark?
Euro.
Glyphosat oder Biolandwirtschaft?
Gemeine Frage, kann ich nicht beantworten.
Lieferkettengesetz oder Kinderarbeit?
Lieferkettengesetz. Ach
USA
so, nein,
oder...
sorry. Das ist eine absurde Frage. Die kann ich auch nicht beantworten. Ich bin gegen das Lieferkettengesetz, genauso wie ich auch gegen Kinderarbeit bin. Aber diese beiden Dinge in Zusammenhang zu bringen, ist absolut falsch.
Ich habe ja gesagt, das ist ein wenig zugespitzt.
Ja.
USA oder Russland?
USA.
Abrüsten oder aufrüsten?
Kommt drauf an, wo.
Sehr gute Antwort. LNG oder Windkraft?
Sowohl als auch.
Verbrenner oder Elektro?
Sowohl als auch.
Gentechnik oder Bio?
Sowohl als auch.
Klimawandel oder Klimaschutz?
Sowohl als auch.
Fahrrad oder Auto?
Sowohl als auch, also
Fahrrad oder andersrum, Ostsee oder Malle?
da bin ich dann eher für den Indischen Ozean.
EU-Mitgliedschaft oder Austritt?
EU-Mitgliedschaft in Bezug auf?
Auf Deutschland, also Mitgliedschaft oder Austritt?
Ja, Mitgliedschaft, ganz klar.
Offene Grenzen oder Abschottung?
Sichere Grenzen.
EU-Erweiterung oder engere Zusammenarbeit?
Sowohl als auch.
Mercosur-Abkommen oder TTIP?
Schwierige Frage. DITIB, ja, schwierige Frage.
Einstimmige Entscheidung oder Mehrheitsentscheidung?
Schwierige Frage.
Asylverfahren an den Außengrenzen oder im Inland?
Außengrenzen.
Nationale Souveränität oder europäische Integration?
Sowohl als auch.
Atomkraft oder erneuerbare Energien?
Sowohl als auch.
Größere oder kleinere Fangquoten in der Ostsee?
Kann ich nicht beantworten.
Bargeld oder Karte?
Sowohl als auch.
Zuckersteuer oder Diabetes?
Ja, ich bevorzuge kein Zucker, aber auch keine Zuckersteuer.
Okay, also Sie haben sich ein bisschen schwer getan, sich zu entscheiden, aber es ist ja auch keine allumfassende Entscheidung. Es ist ja, wie ich ja schon sagte, sehr zugespitzt, um die Dinge ein wenig auf den Punkt zu bringen. Aber
Ich finde Ihre Fragen aber dennoch sehr spannend. Sie beinhalten doch auch ein gewisses Narrativ, möchte ich jetzt vorsichtig formulieren.
das würde ich nicht so sagen, aber sie spitzen das auf jeden Fall in beide Richtungen zu, würde ich sagen. Das kann man, den Vorwurf kann ich nicht von mir weisen. Das,
Okay.
da gebe ich Ihnen recht, ja, klar. Ist ja aber bei einer Entweder-Oder-Frage natürlich, ist es dann der Sinn, Pest und Cholera sozusagen anzubieten.
Mein Thema, das nächste Thema, genau. Gute Überleitung. Ich hoffe nicht.
So, dann Abschlussfrage. Kommen Sie noch einmal zu uns in den Podcast nach der Wahl?
Ja, ich hoffe. Na klar, wenn Sie mich einladen, bin ich jederzeit bereit, mit Ihnen zu sprechen. Das hat
Sehr
ja auch
schön.
diesmal wieder sehr viel Spaß gemacht.
Dann noch einmal kurz die Gelegenheit, die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal darauf hinzuweisen, wo Sie weitere Infos über Sie und Ihren Wahlkampf finden können. Haben Sie da eine Internetseite?
Genau, also mehr Infos findet ihr unter paulbressel.eu
Okay.
und auf meinem Instagram-Kanal paul.bressel und natürlich auch auf X und allen anderen Social-Media-Kanälen.
Super, vielen Dank Ihnen. Dann sind wir soweit durch mit unserem Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit und dann wünschen wir Ihnen eine erfolgreiche Zeit während des Wahlkampfs.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ihnen eine gute Woche, machen Sie es gut.
Danke Ihnen auch.
Ja.